Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Willkommen zu einer neuen Folge des Sportphysio Talks, dem Podcast rund um die Sportphysiotherapie. Ich bin der Chris, Sportphysiotherapeut, und heute widmen wir uns einem spannenden Thema, nämlich Dry Needling. Seit letztem Jahr ist nämlich Dry Needling in Österreich in aller Munde. Warum? Weil es nun auch offiziell in das Berufsbild der Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen aufgenommen wurde, so wie auch in der Schweiz. Dort ist es aber schon seit längerem im Berufsbild auch verankert. In der heutigen Episode spreche ich mit euch über die Hintergründe, die Wirkungsweise von Dry Needling, welche Arten es gibt. Wir werfen auch einen Blick drauf, was passiert, wenn dieser bekannte Twitch in der Muskulatur auftritt und welche therapeutischen Vorteile das vielleicht auch mit sich bringt, gerade jetzt in der Sportphysiotherapie, weil da werden wir auch im weiteren Verlauf sprechen, wo so die Einsatzgebiete dieser Technik in der Sportphysiotherapie liegt. Wie sieht es mit Risiken, Kontraindikationen aus? All das werde ich versuchen, so ein wenig zu besprechen. Und natürlich auch der kritische Blick auf das Dry Needling. Wie sieht es aus mit Kritik, die Dry Needler sozusagen bekommen? Wie schaut die Evidenz aus? Einfach da wieder alle Seiten beleuchten, um sozusagen das Thema auch komplett aus allen Perspektiven da abzusprechen. Und zum Abschluss gibt es dann auch ein paar, ich sage jetzt mal, praxisnahe Fallbeispiele aus dem Sportbereich, um da ein bisschen zu zeigen, wie Dry Needling gerade in der täglichen Arbeit in der Sportphysiotherapie zur Anwendung kommen kann. Deshalb, ich hoffe, ihr könnt damit ein bisschen was mitnehmen wieder aus der heutigen Folge. Und in diesem Sinne, let it twitch.
Diese Folge des Sportphysio-Podcasts wird dir präsentiert von Synaptos, die smarte Praxissoftware für smarte TherapeutInnen. Du möchtest deinen Praxisalltag digitaler, moderner und übersichtlicher gestalten? Dann bist du bei uns richtig, denn wir bieten dir eine All-in-One-Software. Synaptos ist die einfache und innovative Praxissoftware aus Österreich, die dich optimal bei der Terminplanung, Dokumentation und Abrechnung im TherapeutInnenalltag unterstützt. Du kannst unsere Software kostenlos 14 Tage testen, und wenn du dich für ein Abo bei uns entscheidest, dann nütze den Rabattcode SPORTPHYSIOPODCAST3 für einen einmaligen Rabatt auf dein Monats- oder Jahresabo, gültig auf alle Pakete auf synaptos.at. Der Gutscheincode lautet SPORTPHYSIOPODCAST3, alles klein zusammengeschrieben.
Spiel 1 nach meiner Rückkehr nach Frankfurt. Das 1:0 gegen Hoffenheim. Kurz vor Schluss ging ich zu Boden. Ich spürte Schmerzen im Knie. Der Doc eilte herbei, gab aber Entwarnung. Nichts Schlimmes. Es war nur ein Muskel hinten an der Kniekehle, der zugezogen hatte. Florian setzte eine Nadel, um genau diesen Muskel zum Zucken zu bringen. Dry Needling nennt sich diese Methode. Der Muskel löste sich, ich spielte die Partie zu Ende. Das ist eine Textpassage aus dem Buch von Martin Hinteregger, ehemaliger österreichischer Fußballnationalteamspieler und auch unter anderem für Eintracht Frankfurt in der deutschen Bundesliga tätig. Und in seiner Biografie beschreibt er anschaulich, wie Dry Needling ihm in einer Spielsituation geholfen hat. Meine persönliche Geschichte zum Dry Needling, wie ich dazu gekommen bin, das liegt schon ein paar Jahre zurück. Das Ganze war 2017. Da war ich mit dem Kajak-Team bei den Weltmeisterschaften in Spanien. Und wenn man da in diesem Trott dabei ist, in diesem Feld des Kajak-Teams, das ist sehr familiär. Da hat jeder dann auf so einer Wiese sozusagen sein Zelt aufgestellt, wie so eine Art Partyzelt, kann man sich das vorstellen. Ein paar Teams haben größere Zelte, ein paar kleinere Zelte, und dann geht man da durch die Zelte, und dann stehen da die Behandlungsliegen und sämtliche Computer und Bildschirme, wo sich die Athleten und Athletinnen dann ihre Läufe auch anschauen und eben unter anderem auch ganz viel Physiotherapeuten und Therapeutinnen, die dort am Arbeiten sind. Und da kriegt man dann natürlich wunderbare Einblicke, wie andere Nationen vielleicht dann auch so arbeiten. Und da war eben dann, bin ich da an dem australischen Zelt vorbeigegangen und da war dann eine Physiotherapeutin, die eben dann mit den Nadeln rückblickend eben mit Dry Needling gearbeitet hat. Ich bin da dann einfach durch, habe dann die Kollegin sozusagen auch angesprochen, habe dann gefragt, okay, ob sie da jetzt Akupunktur gemacht hat oder was auch immer, und weil es mir damals zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so geläufig war, das Dry Needling. Und dann hat sie eben gesagt, na, das ist Dry Needling und das ist bei uns in Australien gang und gäbe, das zu machen. Und dann war das für mich so ein bisschen das Interesse geweckt, weil sie mir da einfach auch so ein bisschen einen Einblick gegeben hat, warum und wie sie das einbaut, gerade zwischen Wettkämpfen zum Beispiel. Genau, und dann habe ich mich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt und habe dann ein paar Monate später, 2018, dann auch schon den ersten Kurs besucht. Damals war das in Österreich noch sehr, ich sag mal, so eine sehr gemütliche Runde. Ich glaube, wir waren da 6 Leute damals, 2018. Ich glaube so 3 oder 4 Ärzte und 2 Physios. Also noch die Ärzte und Ärztinnen-Kolleginnen waren da definitiv im Vorteil. Genau, aber mittlerweile hat sich das eben auch geändert, denn gerade in Österreich seit letztem Jahr im September fällt Dry Needling jetzt im Bereich der Physiotherapie und darf eben von entsprechend ausgebildeten Physiotherapeuten und Therapeutinnen noch durchgeführt werden. Ist jetzt nicht Teil der Grundausbildung im Bachelorstudium, aber eben kann man dann bei diversen Kursanbietern, mittlerweile gibt es da schon einige, die das machen, die haben natürlich alle, seitdem dieser Startschuss im Gesetz sozusagen gegeben wurde, gab es da natürlich einen kleinen Effekt, einen Dominoeffekt, und es gibt jetzt immer mehr Kursanbieter, die das auch anbieten sozusagen. Genau, in Deutschland, gesetzliche Lage ist da definitiv ein bisschen komplizierter. Dry Needling wird da jetzt nicht als eigenständiges Therapieverfahren angekannt, fällt jetzt ein bisschen in einen Graubereich bei den Physiotherapeuten, weil sie eigentlich jetzt nur in Deutschland noch immer von Ärzten ausgeführt werden darf. Ich denke aber, es gibt einige Physiotherapeuten und Therapeutinnen, gerade im Sportbereich, die wahrscheinlich mit dem Dry Needling auch schon in Deutschland arbeiten. Da ist natürlich immer, ist da jetzt ein Arzt oder eine Ärztin da, die da sozusagen die Hand drauf hält, dass das auch durchgeführt werden kann. Wir wissen alle, im Sport ist das definitiv, wenn ein Teamarzt dabei ist und oder eine Teamärztin, und wenn dann die oder der das okay gibt, dann ist es wahrscheinlich auch in Deutschland möglich, das durchzuführen. In der Schweiz ist es schon länger eine therapeutische Maßnahme innerhalb der Physiotherapie. Auch da braucht man eine spezielle Zusatzausbildung, und genau, das eigentlich in der Schweiz schon länger integriert in dem Ganzen. Dry Needling ist jetzt nichts Neues, aber, also ist jetzt nicht so, dass das erst seit 2012 oder so jetzt irgendwie durchgeführt wird. Das Ganze geht schon ganz lange zurück, geht so in die 1950er Jahre. Da waren zwei, die das dann sehr vorangetrieben haben mit Dr. Janet Travell und Dr. David Simmons, das waren so die Vorreiter dieser ganzen myofaszialen Triggerpunkt-Schmerzbehandlung. Die haben das nämlich grundsätzlich immer mit Injektionen, so einen Schmerzpunkt, Triggerpunkt mit Injektionen sozusagen behandelt, mit so einem Lokalanästhetiker wie jetzt zum Beispiel Lidocain oder so, um diese Triggerpunkte zu deaktivieren. Dann ist man irgendwann einmal draufgekommen, oder die haben dann irgendwann einmal kein Medikament reingespritzt, sondern haben da einfach nur die Nadel reingesteckt, und es ist zum selben therapeutischen Effekt gekommen. Und da wurde dann Dry Needling sozusagen auch das erste Mal beschrieben. Es gab dann immer mehr, die dann noch weiter in diesem Bereich dann sozusagen gearbeitet haben und geforscht haben und versucht haben, diese Sache weiter voranzutreiben, eben diese Arbeit mit der Nadel. Ganz stark ist das natürlich dann in Amerika aufgekommen, diese Technik, wo es einfach immer mehr populärer wurde, diese Technik auch anzuwenden. Jetzt in der modernen Anwendung, so eben ab den 2000er, hat Dry Needling jetzt eben auch ganz viel durch die Verbreitung und Ausbildung, Weiterbildung von Physios und Ärzten, wo einfach dieser weltweite Zugang immer mehr da ist, kommt das einfach immer mehr in die Physio-Welt, auch in Europa ganz angekommen. Spanien ist da auch ein starkes Land, was sehr stark mit dem Dry Needling arbeitet. Und genau, ich denke, dieser Trend wird sich definitiv auch weiter fortsetzen. Jetzt kennt man ja auch als Laie die Behandlung mit Nadeln. Da kommt dann ganz oft immer dieses Thema Akupunktur auf. Da muss man ganz klar sagen, dass sich Dry Needling abgrenzt von der Akupunktur. Da werden unterschiedliche Ansätze einfach verfolgt. Dry Needling verfolgt eben gezielt diese myofasziale Triggerpunkte im Muskelgewebe. Das ist so der Hauptthema. Es gibt auch andere Bereiche, wo man das noch einsetzen kann. Hingegen jetzt so die Akupunktur aber eher auf diese Harmonisierung des Energieflusses im Körper abzielt, diese Meridiane, was sehr aus dieser traditionellen chinesischen Medizin kommt. Die Ziele der Behandlung sind eben andere, die Mechanismen sind andere, auf die man löst. Also in der Akupunktur gibt es eben diese vorgegebenen klassischen Punkte und im Dry Needling geht man halt wirklich dorthin, wo auch dieser schmerzhafte Triggerpunkt ist, wo man vielleicht diesen Hartspann spürt. Dort zielt man dann sozusagen ab und es wird dann auch oft so diese lokale Muskelzuckung, dieser Local Twitch Response sozusagen ausgelöst, um eben diese Triggerpunkte aufzulösen. Und das ist jetzt in der Akupunktur jetzt nicht so der Fall, sondern da geht man eben, wie gesagt, an diese energetischen Störungen ran, steckt die Nadel auch gar nicht so tief ins Gewebe rein, geht da an einen Punkt, der eben vorgegeben ist anhand der Meridiane. Und genau, das ist eben, wie gesagt, ein ganz anderer Ansatz. Auch die Nadeln, vielleicht schauen sie ähnlich aus, aber trotzdem, sie ähneln sich im klassischen Stile, aber die Dry Needlings-Nadeln sind dann doch spezieller für so einen intramuskulären Einsatz optimiert. Auch so ein bisschen die Form und die Gleiteigenschaften ist bei diesen Dry Needling-Nadeln etwas anders, aber natürlich optisch sehr, sehr ähnlich. Genau, und im Endeffekt ist es jetzt auch vielleicht aufgrund der Anglizismen, einfach aufgrund des englischen Wordings, dass eben dieses Dry Needling oft fälschlicherweise synonym zur Akupunktur verwendet wird. Das liegt einfach daran, dass beide halt keine Einführen von irgendwelchen oder Einbringen von Substanzen beinhalten. Im Deutschen, wenn man es wirklich sprachlich umsetzt, ist es so eine intramuskuläre Stimulation. Das heißt, da definitiv zu unterscheiden, Dry Needling ist nicht gleich Akupunktur. Das ist definitiv etwas, was auch wichtig zu wissen ist. Ja, jetzt habe ich da schon ein paar Mal über Triggerpunkte gesprochen, myofasziale Triggerpunkte. Was ist das jetzt quasi, den man da sozusagen zerstechen möchte? Also ein Triggerpunkt ist eine hyperirritable Stelle im Muskelgewebe, die sich jetzt so als verhärteter Knoten oder eine Verklebung unter Anführungszeichen innerhalb eines verspannten Muskelfaserbündels, auch Hartspannstrang genannt, darstellt. Triggerpunkte sind jetzt in der Regel schmerzhaft auf Druck und können dann in dem lokalen Bereich Schmerzen auslösen oder in entfernte Bereiche des Körpers ausstrahlen. Das ist jetzt so eine Schmerzprojektion, das wird als Referred Pain bezeichnet. Triggerpunkte sind eben meistens in der Muskulatur. Es wird aber auch beschrieben, dass sie in Faszien sein können oder in Sehnen zu finden. Aber grundsätzlich, wer sich mit dem Thema beschäftigt und wer ganz viel vielleicht jetzt auch im Sport oder in der orthopädischen Ansatz arbeitet, dann ist schon sehr oft, dass das ein Hauptfaktor bei vielen muskuloskeletalen Schmerzen ist. Es gibt unterschiedliche Arten von Triggerpunkten. Es gibt aktive Triggerpunkte, die verursachen jetzt so spontanen Schmerz, Bewegungseinschränkung vielleicht auch oder können auch ohne eine direkte Berührung Beschwerden auslösen. Sind oft für, wenn man das jetzt ein bisschen einteilen möchte, für vielleicht chronische Schmerzen verantwortlich. Hingegen der zweite Teil sind latente Triggerpunkte. Die sind meistens schmerzlos, bis sie durch Druck oder eine mechanische Belastung aktiviert werden. Können jetzt aber auch zu einer verminderten Beweglichkeit oder zu einer Muskelschwäche beitragen. Wie sich das bildet, das Ganze, das ist immer noch so ein Thema. Da gibt es Ansichten, die sagen, das und das ist der Grund. Es ist ein bisschen komplexer vielleicht, weil es eine Vielzahl von Faktoren verursachen kann. Die bekanntesten, die da jetzt in der Triggerpunkt-Szene sozusagen vorherrschen, ist einfach eine muskuläre Überbelastung oder eine Verletzung. oder eine lokale Entzündungsreaktionen, die da aufgelöst werden und einfach die Spannung im Muskel erhöhen. Dauerhafte muskuläre Fehlbelastungen vielleicht bei Läufern, die einfach einen schlechten Laufstil vielleicht haben oder einen schlechten, ist vielleicht falsch ausgedrückt, einen nicht ökonomen, nicht optimalen Laufstil und vielleicht eine Seite mehr belasten. Klassisch zum Beispiel auch Leute, die lange sitzen, können einfach Triggerpunkte begünstigen. Weiters aber natürlich auch Stress, psychische Anspannung, das heißt, wenn man permanent unter Stress steht, permanent Leistungsdruck hat, wie auch immer, Nackenbereich, der sich da gerne mal verspannen kann, das heißt, es führt einfach zu einer unzureichenden Durchblutung im Gewebe, Stoffwechselabfallprodukte, die sammeln sich an und das kann eben auch Triggerpunkte fördern. Mangelnde Bewegung, Immobilisationen, klassisch nach Operationen, können Triggerpunkte auch gerne entstehen, glaubt man zwar nicht, Muskulatur ist vielleicht atrophiert, aber trotzdem gibt es schmerzhafte Punkte in der Muskulatur, die man dann eben auch mitbehandeln kann, weil die dann in weiterer Folge vielleicht dazu führen, dass ein Knie nicht mehr in Streckung kommt, weil da einfach eine Schutzspannung da ist und der Muskel einfach aufgrund des Triggerpunktes nicht mehr so eine gute Elastizität aufweist, wie es vielleicht sonst üblich wäre. Letzter Punkt wären auch biochemische Faktoren, also biochemische Veränderungen im Gewebe, Anhäufung von entzündlichen Substanzen oder schmerzverstärkenden Neurotransmittern. Auch das kann zu einem Triggerpunkt sozusagen beitragen. Physiologische Veränderungen, die jetzt so in einem Triggerpunkt vorherrschen, ist jetzt vielleicht bei einem aktiven Triggerpunkt, kommt es da oft zu so einer lokalen Ischämie, also einem Mangel an Durchblutung und einer Hypoxie, also einem Sauerstoffmangel, was so ein bisschen die Bildung von eben, habe schon erwähnt, Schmerzsubstanzen wie Neuropeptiden oder proinflammatorischen Zytokinen fördern kann. Die reizen die umliegenden Nervenenden und erhöhen dadurch einfach so ein bisschen diese Empfindlichkeit der betroffenen Stelle, so kann man sich das vorstellen. Und dies kann eben dann in weiterer Folge zu einer Dysfunktion der Muskulatur führen oder der Muskelfasern führen, wodurch ein Muskel dann vielleicht dazu neigt oder ein Abschnitt des Muskels dazu vielleicht neigt, dass er einen dauerhaften kontrahierten Zustand sich befindet. Das sind einmal so Erklärungsmodelle, die man sich da hernimmt. Grundsätzlich palpieren kann man einen Triggerpunkt oft durch, also wirklich da ist eben das, was ich auch immer wieder betone in meinen Folgen, hingreifen als Therapeut oder als Therapeutin. Wir müssen hingreifen, dieser Weg nur von hands-off ist definitiv meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Wir müssen unsere Patienten angreifen, wir müssen spüren, wie die Struktur, wie das Gewebe sich anfühlt. Und dann kann man das immer besser differenzieren, ob das jetzt wirklich so ein Muskelhartspannstrang ist oder nicht. Das heißt eben hingreifen, Fingerspitzengefühl wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch entwickeln, um zu wirklich zu fühlen, okay, wie fühlt sich die Muskulatur unter meinen Händen auch an? Und das kann ich eben nur machen, wenn ich auch meine Patienten und Patientinnen, Sportler auch angreife. Aber nicht immer nur dann, wenn sie verletzt sind, sondern auch dann, wenn sie vielleicht fit sind, damit man einfach spürt, okay, wie fühlt sich ihr Gewebe an und wie kann ich das dann differenzieren, wenn es dann vielleicht einmal zu irgendwelchen Schmerzen im Bewegungsapparat kommt. Also wie gesagt, von der Palpation her kann oft so ein typisches ausstrahlendes Schmerzgefühl oder auch so eine lokale Zuckantwort, das ist dieser Local Twitch Response, der kann auch ausgelöst werden, wenn man da einen Druck drauf gibt. So ein reflektorischer Muskelreflex ist auch so ein Schlüsselindikator für die Identifikation von Triggerpunkten. Und einfach Schmerz, den der Patient angibt, Ausstrahlung, all das sind Themen dieser Muskelhartspannung, das spürt man dann, umso öfter man sich damit beschäftigt, mit der Muskulatur seines Patienten, Sportler, Sportlerin, wie auch immer, kann man das dann ganz gut auch differenzieren und diese Stelle dann auch in weiterer Folge auch gut behandeln, wenn man sie auch vorher schon gut gefunden hat. Kritik hinsichtlich dieser Triggerpunkte. Es gibt natürlich jetzt wieder die Fraktion, die sagt, okay, das gibt es alles nicht, Triggerpunkte, so ein Hartspannstrang, das kann man, das gibt es nicht, weil einfach, kann man auch nicht bildgebend zum Beispiel darstellen. Also ja, jetzt mal so aktuelle bildgebenden Techniken wie jetzt Ultraschall oder Magnetresonanz etc. haben da Schwierigkeiten, Triggerpunkte wirklich auch zuverlässig darzustellen, was dann eben einen Zweifel an ihrer, ich sage jetzt mal, physischen Manifestation auch aufkommen lässt. Und das ist ein Kritikpunkt, den man ja vielleicht argumentieren kann, dass das vielleicht jetzt am bildgebend nicht sehbar ist und deshalb gibt es ihn auch nicht. Ist eine Kritik, die ich jetzt im Zuge meiner Recherche auch gefunden habe. Dann diese unklare Pathophysiologie, das heißt einfach eine mangelnde wissenschaftliche Evidenz wird da oft einmal dem Ganzen als Kritik entgegengebracht, dass eben verschiedene Hypothesen, wir haben sie oben besprochen, von Triggerpunkten existieren. Und ja, es fehlt da vielen Leuten an diesen wissenschaftlichen Beweisen, die diese Modelle jetzt eindeutig bestätigen. Wie so oft bei Techniken, die angewandt werden, es wird immer diese Kritik daran geben und es ist auch okay, deshalb ist es ja wichtig, dass man da weiter forscht, um da in diesem Gebiet noch immer mehr genauer argumentieren zu können, warum und weshalb. Weiterer Punkt ist noch in der Diagnostik so die Subjektivität der Palpation, das heißt manuelle Erkennen von diesen Triggerpunkten durch Abtasten ist jetzt natürlich stark von der Erfahrung des Therapeuten abhängig. Ich kann mir jetzt mal vorstellen, wenn das jemand ist, der wirklich nur hands-off arbeitet und seine Leute fast nie angreift, dann wird der natürlich einfach nicht dieses Gespür entwickeln können, wie zum Beispiel jetzt ein Dr. Müller-Wohlfahrt, der ja gerade, was diese Muskelpalpation, um Muskelverletzungen festzustellen, so ein bisschen eine Koryphäe ist und der ja auch selber betont, wie wichtig es ist, Leute anzugreifen und dieses Fingerspitzengefühl zu entwickeln. Vielleicht braucht man da auch ein wenig Talent dafür. Aber das ist natürlich ein Kritikpunkt, dass dann vielleicht jemand, der wenig Erfahrung mit dem hat, weil er vielleicht nicht das Patientenklientel hat, dass er einfach diese Muskelpalpation verinnerlicht und einfach dann differenzieren kann, wie das ist. Und deshalb sagt man gerne mal, ja, okay, das bildest du nur ein, dass das ein Hartsprungstrang ist, fühlt sich auf der anderen Seite genauso an. Ja, kann sein, aber auf der einen Seite löst er eben auch vielleicht dann noch dieses typische Referred Pain Pattern aus sozusagen. Also wie gesagt, dementsprechend Kritik ist vorhanden, aber ich glaube, ja, Kritik gibt es immer. Damit muss sich jede Thematik, jede Anwendung damit heutzutage immer mehr konfrontieren. Ich glaube, es muss sich da jeder seine eigene Meinung auch bilden. Ich kann da nur dazu sagen, ich habe wahnsinnigen Erfolg in der Therapie mit so einer Behandlung. Es ist nicht mein Mittel der ersten Wahl immer gleich, aber es steht schon sehr weit oben in meinem physiotherapeutischen Werkzeugkoffer, ist die Triggerpunktbehandlung sehr weit oben, weil ich persönlich sehr guten Erfolg damit habe. Und mit Dry Needling wurde das Ganze jetzt noch mehr intensiviert und die Behandlung braucht dann oft viel weniger Einheiten, weil es mit dem Dry Needling dann oft sogar noch besser geht, um diese Triggerpunkte dann auch aufzulösen. Ja, und wie kann man das jetzt machen, diesen Triggerpunkt sozusagen mit so einer Nadel zu behandeln? Es gibt im Grunde drei Arten des Dry Needlings. Das eine wird als Deep Dry Needling, tiefes Dry Needling, auch bekannt als intramuskuläre Stimulation, bezeichnet. Da wird die Nadel in den Triggerpunkt eingeführt und es wird auf so eine lokale Zuckungsantwort gewartet oder man möchte diese auslösen. Und diese Technik zielt jetzt so wirklich auf tiefer liegende Muskelstrukturen ab und wird eben zu einer Behandlung von so hartnäckigen oder schmerzhaften Triggerpunkten auch gerne eingesetzt. Dann gibt es noch das oberflächliche Dry Needling, Superficial Dry Needling, auch bezeichnet als superficielle Afferenzstimulation, SAS. Da wird die Nadel nur so oberflächlich angewandt, ohne in die tiefen Muskelschichten vorzudringen. Die Methode eignet sich jetzt besonders vielleicht für, ja, ich sage jetzt mal, empfindlichere Patienten oder für die Behandlung auch in empfindlicheren Bereichen, wo tieferes Dry Needling jetzt vielleicht nicht das Mittel der Wahl sein könnte. Ich spreche da jetzt so im Bereich der Achillessehne, kann man damit vielleicht arbeiten, im Bereich von Narben. Ist dieses oberflächliche Dry Needling vielleicht eine ganz gute Intervention? Dann die dritte große Art ist eigentlich dann noch die intramuskuläre elektrische Stimulation. Was heißt das? Das ist eine spezielle Form des tiefen Dry Needlings. Da wird die Nadeln eingebracht in die Muskulatur und wie bei einer klassischen intramuskulären Stimulation, das heißt wie der erste Teil, der klassische Teil, der immer angewandt wird, und wird dann aber zusätzlich noch mit einem pulsierenden Strom, der mit so Krokodilklemmen an die Enden der Nadeln angeheftet wird sozusagen, und mit so einem kleinen Stromgerät, gerne mit so einem Tänzgerät zum Beispiel, da gibt es so nette mobile, tragbare, die man da anwenden kann, wird dann zusätzlich Strom in unterschiedlichen Impulsen, um da noch eine vielleicht effizientere Behandlung zu liefern. Ich kann es jetzt nur von mir sagen, ich wende das gerne auch im regenerativen Bereich an, dass es einfach ja vielleicht noch ein zusätzlicher Reiz auch noch mehr entsteht. So ein bisschen als Feedback von meinen Patienten ist so ein bisschen, dass wenn dieser Strom dabei ist, dass sich dieses Gefühl nach der Behandlung ein bisschen schwächer anfühlt. Also dass die Nachwirkung der Behandlung, da komme ich dann eher noch später dazu, dass sich das vielleicht etwas nicht so intensiv anfühlt. Aber wie gesagt, das ist nur subjektives Empfinden sozusagen. Wie wirkt jetzt Dry Needling? Hat Mechanismen auf neuromuskulärer Ebene, das heißt, die Nadel, die wird in den Triggerpunkt eingeführt, und das hat eben diese lokale Muskelreaktion, also diesen Local Twitch Response, und das ist dann eben, also dieser Reflex ist dann so eine unwillkürliche Zuckung des Muskels aufgrund eben eines monosynaptischen spinalen Reflexes, ist jetzt natürlich sehr in die Materie, und kann mehrfach durch die Nadelung auch ausgelöst werden. Biochemische Effekte, also dass das Auslösen dieses Twitch führt zu einer Reduktion von so einer vasoneuroaktiven Substanz wie jetzt Neuropeptide oder proinflammatorische Zytokine. Diese Substanzen sind ja häufig an der Entstehung und Aufrechterhaltung von Schmerzen beteiligt. Und in weiterer Folge wird aber auch vermehrt ATP bereitgestellt, was eben ja auch eine Lösung dieses Myosinköpfchen und von den Aktinfilamenten beiträgt und der Muskel dadurch wieder entspannen kann. Und auf neurophysiologische Effekte ist Aktivierung dieses Gate-Control-Mechanismus und auch eine Freisetzung von endogener Opioide zur Schmerzlinderung da. Das löst oder diese gezielte Auslösen dieses Local Twitch Response fördert die Freisetzung eben von Endorphinen, anderen schmerzlindernden Substanzen, die über diese A-Delta-Rezeption im Hinterhorn des Rückenmarks wirken, was eben zu einer weiteren zusätzlichen Schmerzlinderung führt. Ich gehe da gar nicht tiefer drauf ein. Das ist natürlich für einen Laien, der jetzt nicht in der Physiotherapie tätig ist, alles, was erzählt er mir da. Aber die da vielleicht schon einen Einblick haben, im Studium sind oder sich dafür interessieren, einfach auch gut zu wissen. Ziel der Behandlung ist eben, dass man durch dieses Auslösen dieses Local Twitch Response kommt, eben zu so einer Entspannung des Hartspannstrangs, was dann die Muskelspannung wieder normalisiert, die physiologische Länge des Muskels wird wieder hergestellt und gleichzeitig tritt dann auch so eine reaktive Hyperämie aus im behandelten Gewebe, die Durchblutung verbessert und dann in weiterer Folge auch die Heilung sozusagen oder diesen Zustand wieder deutlich verbessert. So, jetzt habe ich schon ein paar Mal über diesen Local Twitch Response gesprochen. Was ist der jetzt, der da so vehement gefordert wird von den Dry Needlern? Dieser Local Twitch Response, LTR kurz bezeichnet, ist so die zentrale Komponente beim Dry Needling und wird oft als ein Zeichen für eine erfolgreiche Behandlung eines Triggerpunktes betrachtet. Es handelt sich dabei um so kurze, unwillkürliche Muskelzuckungen, die jetzt durch eben diese Stimulation des myofaszialen Triggerpunkts ausgelöst werden. Die Zuckung tritt so ein bisschen als Reaktion auf das Eindringen der Nadel in das Betroffene oder in den betroffenen Triggerpunkt auf und zeigt sich dann als eine lokale Muskelkontraktion, die aber den ganzen Muskel betreffen kann. Also es kann lokal natürlich am intensivsten sein, aber wenn man da jetzt zum Beispiel an einem Semitendinosus dran ist, dann kann da wirklich der ganze Muskel in seinem Verlauf auch spürbar und sichtbar sein, dass es hier eine Muskelzuckung in dem jeweiligen betroffenen Muskel stattgefunden hat. Was passiert bei diesem Local Twitch Response? Er wird als, ist eben, hab's schon erwähnt, so ein monosynaptischer Reflex beschrieben, der auf spinaler Ebene durch die Stimulation der Nadel ausgelöst wird. Sobald die eben einen Triggerpunkt erreicht und einen mechanischen Reiz auf diese sensiblen Nervenenden ausübt, wird quasi sozusagen eine Kettenreaktion im Rückenmark ausgelöst und die zu dieser unwillkürlichen Zuckung führt. Der Reflex kann dann mehrmals durch das Einführen oder das Manipulieren der Nadel auch wieder ausgelöst werden. Biochemische und physiologische Effekte, auch ganz wichtig da zu erwähnen, macht eben auf Muskelebene eine Entspannung dieses Hartspannstrang. Das heißt, ein sehr geschätzter Kollege von mir hat das einmal schön beschrieben, die Metapher, die nehme ich mir jetzt. Ich hoffe, er hat da kein Copyright drauf. Aber im Endeffekt, wenn sich dann dieser Muskel-Hartspannstrang aufgelöst hat, dann und man geht mit dieser Nadel in dieses betroffene Gebiet rein, was vorher einfach diesen Hartspannstrang hatte, dann fühlt sich das zu Beginn der Behandlung vielleicht an, wie wenn man mit einer Nadel in einen Speck sticht, in den weißen, fettigen Anteil des Speckes. Das heißt, es ist ein Widerstand zu erkennen, es ist ein bisschen derber. Und wenn dann dieser Local Twitch Response, sozusagen diese Muskelzuckungen stattgefunden haben, nach einer gewissen Zeit fühlt sich das an, wie wenn man mit der Nadel in eine Butter sticht. Ich finde diesen Vergleich sehr schön, weil das ein gutes Feedback ist, was man den Patienten vielleicht auch geben kann und selber auch zum Überprüfen, wie sich das dann nach einer Behandlung anfühlen kann, wenn die Behandlung dann vielleicht auch erfolgreich war sozusagen. Das so zu ein bisschen dieser Entspannung des Hartspannstrangs. Es gibt eine reaktive Hyperämie, das heißt, die Durchblutung durch das Zucken wird in der Region erhöht, das heißt, fördert einfach Versorgung des betroffenen Gewebes mit Sauerstoff und Nährstoffen. Jedes Gewebe lechzt danach und das wird dadurch ausgelöst. Reduktion dieser proinflammatorischen Substanzen, da zeigen sogar Studien auch, dass durch eben diesen Local Twitch Response die Konzentration von so vasoneuroaktiven Substanzen wie Neuropeptiden und proinflammatorische Zytokine im Muskelgewebe einfach reduziert werden. Und die sind ja, habe ich auch schon erwähnt, häufig für die Schmerzwahrnehmung beteiligt. ATP wird bereitgestellt durch diesen Zucken, was zu einer Entkopplung eben von diesen Myosin- und Aktinfilamenten führt. Muskel entspannt sich dadurch auch wieder und eben ein schmerzlindernder Effekt aufgrund dieser A-Delta-Rezeptoren im Rückenmark. Die Bedeutung dieses Local Twitch Response ist natürlich jetzt in der Therapie schon so ein Thema, weil der wird häufig eben als Indikator dafür verwendet, dass die Nadel jetzt A korrekt platziert wurde und die Behandlung effektiv ist und sehe, dass es eine erfolgreiche Behandlung ist. Das heißt, viele Therapeutinnen und Therapeuten bewerten dann dieses Auftreten der Zuckung als Hinweis darauf, dass der betroffene Triggerpunkt gut lokalisiert wurde und auch erfolgreich deaktiviert wurde. Und jetzt als auch der Patient spürt es natürlich auch. Ja. Es ist natürlich auch, der sieht, okay, da wird was gemacht und es wird nicht einfach nur eine Nadel reingesteckt und es passiert nichts. Ich muss mir jetzt aber auch sagen, dass jetzt eine ausbleibende oder so unvollständige Local Twitch Response können darauf jetzt hindeuten, dass der Triggerpunkt jetzt nicht vollständig erreicht oder behandelt wurde. Das kann man jetzt auch nicht so sagen. Klar, dieser Local Twitch ist ein charakteristisches Merkmal des Dry Needlings, aber er ist jetzt nicht zwingend notwendig, um von einer erfolgreichen Behandlung zu sprechen. Es hängt jetzt eben nicht immer nur von diesem Local Twitch Response ab, sondern auch von mehreren Faktoren, ob auch die Korrektur, die korrekte Platzierung der Nadel war, die Tiefe, habe ich wirklich den Muskel auch erreicht, den ich möchte. Und es ist natürlich dann vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, aber es sollten dann natürlich auch andere physiotherapeutische Maßnahmen gesetzt werden. Und im Kombi-Angebot wird das dann einfach eine erfolgreiche Behandlung sein? Also nur wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt diesen Local Twitch Respond ausgelöst, braucht es dann trotzdem vielleicht noch aktive Ansätze des Patienten, andere Techniken, passive Techniken, physiotherapeutische vielleicht, um diese nachhaltige Lösung und Therapie auch weiter zu verfolgen und jetzt nicht nur aufgrund des Dry-Needlings dem Ganzen den abzufeiern, dass jetzt nur das Dry-Needling der Grund war, dass es dadurch besser wurde, sondern nein, definitiv braucht es eine Kombination aus Dry-Needling und anderen Techniken auch noch, welche da jeder für sich hat, von Hands-on bis Hands-off. Wie gesagt, wichtig zu betonen, dass jetzt so die Anwesenheit dieses Local Twitch Response nicht die einzige Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie ist. Er ist ein hilfreicher, aber nicht zwingender Bestandteil des Dry-Needlings. Fokus sollte darauf liegen, dass die Verbesserung der Symptome und auch ja, die Wiederherstellung der Funktionalität im Vordergrund liegen, unabhängig davon, ob jetzt ein Local Twitch ausgelöst wurde. Aber natürlich, er ist so ein bisschen dieses i-Tüpfelchen oder die Kirsche auf dem Obers, auf dem Schlagobers, dass die Behandlung dann natürlich auch sichtbar und spürbar für den Patienten auch erfolgreich war. Die Techniken des Dry-Needlings, das, was ich jetzt erwähnt habe, das kann man statisch durchführen. Das heißt, die Nadel wird jetzt in den Triggerpunkt eingeführt, verbleibt dort ohne jegliche Bewegung, ohne jegliches Ein- und Ausführen der Nadel, wird gerne in Bereichen durchgeführt, die jetzt vielleicht, wo vielleicht die Muskulatur ganz klein ist oder wo es jetzt auch vielleicht benachbarte Strukturen gibt, die man vielleicht dann nicht zu sehr stressen sollte oder erwischen sollte mit der Nadel. Ich spreche da jetzt im Bereich der Wirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, ist es da vielleicht eher, dass man hier statisch arbeitet, das heißt Multifidi zum Beispiel, da geht man in den Reihen und macht dann nicht viele bewegende, dynamische Techniken, was die zweite Technik ist, sondern bleibt da statisch drinnen und ändert vielleicht immer nur mal ganz kurz vielleicht die Position, immer unter Beibehaltung der richtigen Winkelgrade und so weiter. Zweite ist dann natürlich diese dynamische Technik, da wird die Nadel immer leicht rein und raus bewegt, um diese Muskelreaktion zu verstärken und den Effekt der Behandlung dann einfach auch zu maximieren. Man kann die Techniken aber auch gerne kombinieren. Gerade im Sport für mich eine super Sache, einfach aus dem Grund, weil du an mehreren Gebieten gleichzeitig arbeiten kannst. Ich war jetzt vor kurzem auf Trainingslager und da war einfach jetzt zum Beispiel oft dann mal eine Problematik in den Waden, aber auch im Nacken. Und dann kann man einfach hergehen und sagen, okay, ich setze hier mal Nadeln in der Wade, arbeite kurz dynamisch, lasse dann statisch drinnen, gehe währenddessen an den Nacken, arbeite dort und die Nadel, mein kleiner Helfer, sozusagen macht die Arbeit weiter und dann switche ich wieder hin und her, arbeite dann vielleicht an der Wade mit anderen Techniken und gehe dann vielleicht noch im Bereich des Nackens rein mit einer Nadel und behandle dort etwaige Muskelproblematiken. Soviel zu den Techniken, Wirkungsweise und eben dieser Local Twitch Response, der einfach ein so das Highlight in der Dry-Needling-Therapie dann auch oft darstellt. Was sind jetzt so typische Indikationen und Kontraindikationen für eine Therapie mit Dry-Needling? Also klassisch ist natürlich myofasziale Schmerzen, Bewegungseinschränkungen durch Triggerpunkte, durch was auch immer, die jetzt ausgelöst wurden, sei es postoperativ, Überbelastung, was auch immer, Hartspannstränge, die durch andere Methoden nicht ausreichend gelöst werden können, wie zum Beispiel jetzt Soft-Tissue-Techniken oder Contract-Hold-Relax-Techniken, was auch immer da einem, mit was man da auch immer arbeitet, das sind so die klassischen Indikationen. Absolute Kontraindikationen ist natürlich, wenn der Patient, Patientin, Sportler, Sportlerin einfach das nicht mag, eine Nadelphobie vielleicht hat und dir dann vielleicht sogar kollabiert, weil ihm das nicht, weil er das nicht schafft. Alles schon erlebt, von den größten, stärksten Männern, die auf einmal dann ziemlich ja, klein werden und schwach und mit zittrigen Knien vor dir stehen. Kann passieren, sollte man da einfach nur, auch wenn der Patient die Einwilligung gibt, dass man das jetzt macht und dann merkt, okay, wow, ist doch sehr intensiv die Behandlung für mich, dann einfach wissen, was man macht, wenn es zu etwaigen Kreislaufproblemen kommt. Blutgerinnungsstörungen, akute Infektionen oder jetzt ja klassisch Tumore im Behandlungsgebiet. Ist jetzt natürlich im Bereich des Sportes vielleicht jetzt alles nicht so Thema. Schwere Lungenerkrankungen oder Lymphödeme wären jetzt so Themen, wo einfach absolute Kontraindikationen dafür auch wären. Relative wären jetzt Schwangerschaft, ich sage jetzt mal Kindern muss man da auch aufpassen. Und vielleicht jetzt auch Osteosynthesen, vielleicht dann auch psychiatrische Patienten mit Epilepsie oder ansteckenden Krankheiten, muss man einfach dann abschätzen, wie man da tut. Risiken und Komplikationen, die auftreten können und was auch wichtig ist, wenn man mit Dry Needling auch arbeitet, sind jetzt natürlich, dass nach der Behandlung Schmerzen und Blutergüsse auftreten können. Was heißt das? Kleinere Blutungen, wenn da also ein Minigefäß erwischt wurde, dass da einfach vielleicht sich so ein kleiner blauer Fleck bilden kann. Da neigt jeder mehr oder weniger dazu. Das sieht man natürlich erst im Anschluss nach der Behandlung, aber das kann man einfach auch im Vorfeld abklären. Schmerzen an der Einstichstelle bzw. im behandelten Muskel, das kann sehr, sehr intensiv sein. Die Wade ist da ein Klassiker, die da wirklich sehr intensiv oft mal zum Zucken neigt und dann einfach auch wahnsinnige Schmerzen, aber jetzt keine Schmerzen im Sinne von, es ist schlimmer als vorher, sondern einfach nur Belastungsschmerzen, dass man dann einfach wie merkt, wie man vielleicht so einen Krampf hat oder einen Wahnsinnsmuskelkater, sagen wir es mal so. Das sind oft so die Dinge, die da passieren können. Es kann natürlich eine Infektion auftreten bei unsachgemäßer Hygiene. Da besteht ein Risiko dafür, deshalb immer sauber und steril, so gut es geht, arbeiten. Natürlich, man kann jetzt nicht wie in einem Operationssaal mit Beta-Isotona das Bein komplett ein- oder überschütten, abdecken und so weiter. Diese Möglichkeiten hat man natürlich in der Praxis nicht, aber natürlich so hygienisch wie möglich auch arbeiten. Man kann tiefere Strukturen verletzen. Klar, wenn man jetzt die Stichtechniken nicht gut wählt, dann kann man natürlich Nerven oder Blutgefäße oder, was hoffentlich nicht passiert in seltenen Fällen, auch die Lunge, einen Pneumothorax sozusagen auslösen. Das sind grobe Behandlungsfehler, da muss man einfach wirklich wissen, wie ist die Anatomie, wie sticht man, in welchen Winkelgraden und so weiter. Wenn man sich da nicht sicher ist oder wenn man sich das nicht traut, dann sollte man einfach gewisse Körperregionen vielleicht nicht nadeln. Und natürlich, es gibt natürlich immer anatomische Abwandlungen von, dass irgendwo etwas bei einem Patienten anders ist. Das kann dann natürlich passieren, aber in der Regel muss man davon ausgehen, wenn man sich an die jeweiligen Stichtechniken und Winkelgrade, wie man eine Nadel einführt und die Anatomie kennt, dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Die Nadel könnte brechen, kann passieren, glaube ich, aber ist in den wenigsten Fällen passiert. Da muss man schon sehr intensiv nadeln. Genau, ansonsten ja, mit Vorsicht handeln, wenn halt eben Angst vor Nadeln ist und so weiter. Das sind so mal so die klassischen Risiken. Wie gesagt, in Kursen wird das Ganze natürlich noch besser besprochen, was so Risiken und Komplikationen noch sein können. Deshalb wichtig, weil ich es gerade erwähnt habe, es braucht schon eine erforderliche Qualifikation des Physiotherapeuten, Therapeutin. Die Fachkenntnisse sind einfach entscheidend, um jetzt all diese Komplikationen auch zu vermeiden. Das heißt, fundierte Ausbildung und Erfahrung im Dry Needling definitiv essentiell. Man sollte wirklich einen Kurs besuchen und jetzt nicht einfach nur, weil man es auf Instagram sieht oder weil es ein Kollege macht, gleich machen. Ausprobieren gerne untereinander, verstehe ich schon, dass man üben muss, ja, eh klar. Aber wirklich da diesbezüglich einen Kurs besuchen. Ich habe schon erwähnt, es gibt mittlerweile viele Kursanbieter in Österreich, die das auch anbieten. Und wo ich kenne jetzt nur einen, aber ich glaube, dass bei allen die Qualität auch passen wird. Und das ist einmal das Wichtigste. Wie läuft jetzt so eine Dry-Needling-Behandlung sozusagen ab? Also im Endeffekt mal die Aufklärung, was passiert, was ist zu erwarten gegenüber den Patienten, Patientin. Dann natürlich auffinden dieses Triggerpunktes. Wenn man jetzt keinen findet, muss man auch nicht unbedingt nadeln. Diesen sollte man sich dann einfach auch markieren mittels einem Abdruck. Dann eben desinfizieren. Es gilt, so steril wie möglich arbeiten. Das heißt jetzt, was die Umgebung betrifft, mit Handschuhen arbeiten, sauber arbeiten, die Haut desinfizieren und natürlich immer frische Nadeln verwenden. Gute Positionierung selber, dass man auch gut stechen kann, dass man sich dann nicht verrenken muss, während man die Nadel setzt. Richtige Nadelwahl, es gibt unterschiedliche Nadeln. Richtiger Einstechwinkel habe ich schon erwähnt und natürlich auch eine fachgemäße Entsorgung in einem Nadelkanülenentsorger. Das ist definitiv ganz wichtig auch zu erwähnen. Wie gesagt, wann Dry-Needling jetzt zum Einsatz kommt, im Sportbereich vor allem, einfach Schmerzlinderung bei muskuloskeletalen Beschwerden, sei es jetzt posttraumatische, aber auch Überbelastung. Es kann zur Prävention verwendet werden, dass es einfach im regenerativen Ansatz zur Geltung kommt. Man kann diese myofaszialen Ketten, wenn man damit arbeitet, sehr gut behandeln, dass man zum Beispiel diese myofasziale Backline damit behandelt, die wirklich jetzt von des ganzen Körpers entlang läuft, zum Beispiel wirklich vom Kopf bis zur Fußsohle, dass man die einfach ganz strategisch Punkten in die Triggerpunkte entlang dieser Linie auch platziert. Man kann es bei Narbengewebe auch gut gerade bei tieferen, größeren Narben kann man ganz oberflächlich mit Dry-Needling auch arbeiten. Ich denke da an Kreuzband, wenn es da zum Beispiel zu einer ALL-Plastik auch kommen ist und die meistens sehr große, derbe Narben sind, kann man auch versuchen, das Narbengewebe oberflächlich mit Dry-Needling auch zu stimulieren, dass es da einfach diese Effekte wie größere Durchblutung, Wundheilung ausgelöst wird. Das sind definitiv Dinge, wo es da einfach dazu kommt. Also im Sportbereich ist es meiner Meinung nach nicht mehr wegzudenken, dass Dry-Needling. Ich habe gehört mittlerweile, dass man, wenn man als Therapeut oder Therapeutin in die englische Premier League will, musst du Dry-Needling in deinem CV stehen haben, sonst hast du gar keine Chance im Vorstellungsgespräch sozusagen. Da wird das einfach verlangt von dir und das natürlich wird sich immer mehr durchsetzen und die Sportler und Sportlerinnen kennen es ja auch, haben es dann vielleicht schon bekommen und wissen einfach, dass eine Behandlung damit sehr effektiv auch sein kann und man nicht so viele Behandlungen noch braucht. Das ist definitiv ein ganz ein wichtiges Thema. Fallbeispiele jetzt aus der Praxis. Vor kurzem auch wieder Cup-Behandlung an Marathonläufer, der einfach ein starkes Ziehen in der Achillessehne hat, immer wieder bei längeren Läufen es dazu gekommen ist, dass er dann einfach ein Ziehen an der Achillessehne hatte. Es war 3 Wochen vor dem Marathon, das heißt auch hier ein evidenzbasiertes Tendinopathie-Programm mit exzentrischem Training jetzt hervorzuholen, war jetzt zeitlich einfach nicht möglich. Das heißt, es hat andere Techniken gebraucht und da war wirklich die Nadelung gar nicht jetzt der oberflächlichen Wade des Gastrocnemius und eher des Soleus, der ja doch einen großen Anteil der Achillessehne ausmacht. Der hat dann wirklich zu einer Schmerzlinderung beigetragen und es ist dann auch gar nicht mehr gekommen. War einfach ein hartnäckiger Triggerpunkt im Soleus, der durch das Dry-Needling sehr effizient und schnell in 2 Behandlungen super ausgesetzt wurde. Natürlich kamen andere Techniken auch noch zum Einsatz und das hat das einfach super den Marathon laufen können, der lief in einer neuen Bestzeit und wie gesagt, da war definitiv der Hands-on-Ansatz der richtige. Mit Hands-off glaube ich nicht, dass es zu einer Verbesserung geführt hätte und der den Marathon auch in so einer Zeit und in so einer Intensität auch laufen konnte. Auch ein super Beispiel aus der Praxis für mich, Tennisspieler hat Probleme beim Aufschlag, immer wieder ein leichtes Ziehen, wenn er den Ball aufwirft und dann über Kopf kommt. war auch vor kurzem wieder da und das war auch wieder so ein Gamechanger, wie intensiv und wie zielgenau diese Behandlung dann oft sein kann. Einfach Anwendung von so einem tiefen Dry Needling von Teres Mayer und Latissimus, die da einfach ständig dagegen gespannt haben und einfach wahnsinnige Triggerpunkte hatten. Eine Session und es war beim Aufschlag einfach schon deutlich besser und das sind einfach so die Dinge, wo ich einfach sage, okay, das macht einfach richtig Spaß, hier mit Dry Needling dann auch zu arbeiten und einfach ein super Behandlungserfolg, Schulterproblematik, die jetzt nicht aufgrund irgendeines statischen Problems, dass jetzt die Scapulodyskinesie, dass ein Schulterhochstand, was auch immer, oder dass die Sehne überlastet ist, je nachdem. Natürlich kann das auch eine Begleitsache sein, sage ich jetzt einmal, aber es war in der Session wirklich einfach so, okay, ich kannte den Tennisspieler, er hat mir in der Anamnese geschildert, dass er einfach viel und intensiv aufgeschlagen hat in den letzten Wochen, dann auch noch Match gehabt hat, was über einen längeren Zeitraum gegangen ist, und da machst du dann einfach in den Sportsetting jetzt nicht dann noch eine Dreiviertelstunde lang Anamnese, Inspektion, Palpation und so weiter, also dieses klassischen Befund, und startest dann erst in der zweiten Einheit mit dem Reha-Plan und so weiter, sondern da war wirklich so ein bisschen Try-and-Error-Prinzip, sage ich jetzt einmal. Für mich war einfach alles hindeutend in Richtung Triggerpunkt, auch palpatorisch hingegangen, hat man einfach an seiner Reaktion auch gemerkt, okay, der Punkt, er wird aktiv, wenn man da drauf drückt. Und dann war es im Endeffekt eine Probebehandlung mit dem Dry Needling, mal reingegangen in die zwei erwähnten Muskeln. Sie haben richtig schönes Feedback gegeben mit diesem Local Twitch Response. Ja, und dann war der Arm auf einmal gleich besser zum Heben und dann am nächsten Tag das Training drauf war auch wieder besser. Also wie gesagt, es war definitiv der banale Ansatz, aber oft sind es Triggerpunkte, die die Schmerzen verursachen, und es muss nicht immer ein tiefgründigeres Problem liegen. Vielleicht einmal nicht gleich zu viel rein interpretieren, sondern einmal vielleicht einen banalen Ansatz wählen, mal so den direktesten Weg wählen. Wenn der funktioniert, super. Ansonsten gibt es natürlich dann noch das klassische Reha-Schema, Behandlungsschema, dass man dann halt da einfach aufbaut. Aber wie gesagt, ich glaube gerade, und da sind wir halt im Sport doch dann anders. Klar, der Hausgarten-Küche-Patient, der braucht dieses Screening komplett durch. Bei dem wird es wahrscheinlich in der Regel eine Problematik von einer Dysbalance, von einer schlechten Haltung, von einer zu wenig, von einer Unterbelastung des Gewebes sein. Und da braucht es natürlich dann diesen Hands-off-Ansatz mit Training, mit Scapula-Setting, was auch immer dazugehört. Aber jeder, der im Sport arbeitet, weiß, oft braucht man diesen direkten Weg, weil das ist der schnellere Weg. Und wenn der dann auch zum Erfolg bringt, dann muss ich da nicht jemanden mir 3, 4, 5 Mal in die Praxis holen und das aufbauen, sondern da funktioniert es dann auch so. Und schlussendlich ist das, was dann auch zählt. Auch für mich immer ein super Beispiel, Fußballspielerin vor kurzem mit Leistenschmerzen, Adductor Longus. Immer wieder ein Ziehen da oben rein, war schon ganz viel so im Kopf, oh Gott, ist das irgendwie Leistenproblematik, die intensiver sein könnte, vielleicht mit irgendwelchen Schambeinentzündungen, was auch immer. War dann aber super zu behandeln mit Dry Needling des Adductor Longus, der da auch wirklich gut drauf anspricht. Und da haben wir da wirklich auch in zwei Sessions in Kombination natürlich mit anderen Ansätzen auch hat das wirklich einen wahnsinnig super Effekt gehabt, und es war einfach großartig zu sehen, wie Hands-on und Hands-off miteinander funktioniert, wenn man diesen Triggerpunkt mal aufgelöst hat und dann einfach natürlich noch mit anderen Techniken gearbeitet hat, um diesen Adductor Longus wieder nachhaltig dann natürlich zu verbessern. Aber das Dry Needling war da definitiv ein Game-Changer und hat einfach die Reha deutlich verkürzt, und man konnte viel früher in die Aktivität dann auch wieder gehen. Ein weiteres Beispiel in einer akuten Wettkampfsituation, Kajakfahrerin, die einfach unter einem Tor durchgegangen ist, wer das kennt, auf einmal Nackenstich bekommen im Bereich der Nackenmuskulatur, Trapezius Levator Scapulae da beteiligt gewesen. Einfach aufgrund dieser Kopfdrehbewegung hat der Muskel einfach zugemacht, wie ein typischer Hexenschuss in der Leinsprache im unteren Rücken. Und hier einfach auch Needling Session dazwischen. Und der zweite Durchgang war ohne Probleme zu fahren und hatte keine Probleme im weiteren Verlauf dann mehr. Einfach eine Akutbehandlung mit Dry Needling, auch das definitiv ein gutes Thema. Nächstes Beispiel: Triathlet, Runner's Knee, IT-Band, Problematik an der Seite. Hat es gespürt, dass das langsam kommt. Triggerpunkt war deutlich auszulösen, jetzt im Tensor Fasciolatae Musculus. Und dann Dry Needling Session da und auch die Spannung deutlich verringert gewesen. Gleich am nächsten Tag gemerkt, okay, bei Tempoläufen und am Rad, dass diese Schmerzproblematik ist deutlich weniger. Und das war einfach auch so ein schönes Beispiel, dass einfach hier eine wahnsinnige, schnelle und rasche Behandlung mittels Dry Needling einfach super, super gut geht. Low Back Pain, auch eine super Sache, definitiv. Quadratus Lumborum, Multifidi, Gluteus, die spielen da eine super Rolle, die kann man wirklich gut bearbeiten damit. Erfahrung, die ich vielleicht gemacht habe in der Akutphase, vielleicht das dynamische Needlen nicht so gut, aber ist meine persönliche Meinung, weil dann oft einmal der Stress dann durch das Zucken auch noch einmal intensiver ist. Was meine ich damit? Ich muss es so vorstellen, dass das halt schon dieses Nadeln dann doch schon eine es kann schon sehr intensiv sein, wenn dieser Twitch da auch kommt, ja, dass das für viele schon auch vegetativ eine ziemliche Stresssituation ist. Das muss man natürlich dann in der Vorbereitung gut besprechen, dass das schon eine intensivere Behandlung ist, vor allem wenn der Triggerpunkt dann wirklich genau mit der Nadel auch lokalisiert wird und getroffen wird sozusagen. Und gerade bei so einer Low-Back-Pain-Sache, akuter Rückenschmerz, ist es ja immer, oder Entschuldigung, nicht immer, aber spielt natürlich ganz viel auch so dieses Stress, diese Psyche eine Rolle mit, gerade parasympathisch, sympathisch, ja. Und wenn ich dann natürlich da noch mit so massiven, extremen Techniken, es muss jetzt nicht nur Dry Needling sein, es können jetzt auch chiropraktische Techniken sein, ja, Manipulationen im Bereich des ISG, der unteren Lendenwirbelsäule und so weiter und so fort. Das sind alles Techniken, die natürlich sehr, sehr intensiv sind. Sie können vielleicht für den einen oder anderen befreiend wirken, ja, aber trotzdem, diese Techniken sind auch zu respektieren hinsichtlich des Vegetativums, und das darf man auch nie vergessen. Deshalb bei mir, wenn ich wirklich jemanden mit einem akuten Low-Back-Pain habe, Rückenschmerz, der wirklich so gebückt auch vielleicht zu dir in den Behandlungsraum kommt, ja, oder wo auch immer du bist, wenn du mit einem Sportler unterwegs bist und der hat das vielleicht während einem Wettkampf auch, da muss man echt wirklich, ja, das muss man gut dann einschätzen können, inwiefern dieses Needlen dann für den Thema ist. Für mich, ich habe so ein bisschen da, mein Ansatz ist, dass wenn das wirklich so akut ist, wenn das am selben Tag ist passiert oder gerade erst, dass ich da vielleicht dann nicht so dynamisch reinarbeite mit den Nadeln, sondern eher diese statische Variante wähle und hier vielleicht nicht gleich zu viel Stress dann wieder mittels den Local Twitch Response auslöse, sondern da vielleicht dann ein paar Tage später dann mehr in diese dynamische Dry Needling Session dann sozusagen reingehen. So, ja, das waren jetzt einmal ein paar Beispiele aus der Praxis. Wichtig ist natürlich immer, Dry Needling sollte niemals nur als alleinige Maßnahme gesehen werden. Klar, es ist eine Add-on-Behandlung als ergänzende Methode. Was meine ich damit? Es braucht immer die Kombination eben mit aktiver Therapie, mit einem guten funktionellen Screening, einer guten Anamnese und einem gezielten Reha-Aufbau anschließend. Aber, und das haben wir eben auch im Zitat von Martin Hinteregger gehört und anhand der Fallbeispiele jetzt auch, gerade im Sport gibt es einfach diese Situationen, wo es schnell gehen muss, während am Spiel, in der Halbzeit, wenn ein Muskel zumacht, sei es durch eine Überbelastung, einen Kontakt, einen Sturz oder einfach nur eine ungünstige Bewegung, dann ist halt oft nicht die Zeit für eine ausführliche Anamnese, ausführliches Screening, kein detaillierter Reha-Plan da. Und genau hier kann Dry Needling sehr, sehr wirken. wirkungsvoll sein. Man setzt gezielt eine Nadel, löst die Spannung im Muskel, gibt dem Körper bzw. dem Muskel diesen kurzen Reset und der Athlet oder die Athletin kann im besten Fall weiterspielen. Natürlich, im Nachgang wird die Situation nach dem Spiel, nach dem Wettkampf nochmal genauer analysiert, einfach da noch eine Anamnese gemacht, wie ist der Ist-Zustand jetzt aktuell, was wirklich nur akuter Reizzustand oder steckt vielleicht auch mehr dahinter. Generell so für mich kann ich sagen, meine Top 10 Dry Needling Punkte im Sport sind für mich, beziehungsweise sind das Muskeln, die ich persönlich gerne und oft nadel, vielleicht weil ich einfach auch das Klientel dafür habe. Wenn ich das jetzt mal so durchgehe, ist für mich der Musculus Trapezius definitiv da einer dabei, Musculus Vastus medialis, dann Gluteus Gruppe, Gluteus medius maximus definitiv. Quadratus lumborum ist da auch im Sport sehr, sehr häufig dabei. Dann gerade bei allen Laufsportarten, Triathleten, Soleus und Gastrocnemius, die spielen da eine wahnsinnige Rolle mit. Gleich, wenn man da die Kette weitergeht, Biceps femoris auch definitiv einer, der immer gerne bei sportlich aktiven Leuten mit Triggerpunkten aufleuchtet sozusagen, gleich eine Etage höher, Tensor Fasciate auch, gerade was so seitliche Knieschmerzen betrifft, ist der oft wirklich, gerade bei Radfahrern, Läufern, ist der schon ein Riesenthema, Sprinter, Hürden und so weiter im Leichtathletikbereich. Dann Schulter, wenn wir das jetzt noch hernehmen, definitiv Infraspinatus ist da schon einer, der da Probleme machen kann und der da ganz gut auch aufs Needlen anspricht. Ich sage immer, der liegt wie ein Steak am Teller. Da kann man eigentlich fast gar nichts falsch machen, wenn man da needelt. Und auch wie schon erwähnt, Teres Major und Latissimus bei eben Überkopfsachen. Ist das da auch noch dabei? Also das ist so ein bisschen so meine Top 10, sage ich jetzt einmal. Ich weiß ja nicht, ob es 10 waren, aber kommt ungefähr wahrscheinlich hin. Also das ist so für mich, sind das die häufig vorkommen, die ich häufig mache. Gibt natürlich mehrere. Jeder hat so sein Patienten-, Sportler-Klientel und natürlich wird da immer der ein oder andere definitiv häufiger vorkommen. Recovery habe ich auch schon erwähnt. Fällt jetzt als Fallbeispiel jetzt nicht so rein, aber natürlich, da kann man das super arbeiten mit wirklich einfach im regenerativen Bereich. Da gibt es auch schon ganz kleine Studien, die auch sagen, dass der Regenerationsprozess dadurch bestmöglich unterstützt wird, dass die Spannung der Muskulatur dann präventiv schon herabgesenkt wird, wenn man da wirklich sagt, okay, und ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid da jetzt irgendwo in einem Sportbetrieb oder auf einem Trainingslager mit einer Mannschaft oder mit einem Verein, je nachdem, und ihr habt mehrere Leute zu betreuen und jetzt hat jetzt einer vielleicht jetzt nicht so das grobe Problem, aber er sagt halt, ja, er hat halt so eine Müdigkeit, Recovery einfach, dass man da einfach an mehreren Punkten vielleicht, die man für sich vielleicht mit der Erfahrung irgendwann rauskristallisiert hat, dass die einfach zu Problemen neigen können in der Sportart, ja, dass man da dann einfach gezielt statisch diese Nadeln dort in diese Punkte auch setzt und den oder die Sportlerin dann einfach auf der Liege liegen lässt und alle 10, 15 Minuten mal hingeht und vielleicht diese Nadel leicht wieder neu platziert, aber gar jetzt nicht so viel auf Twitch-Suche gehen sozusagen, sondern einfach in dem Bereich da mal arbeitet. Auch, glaube ich, lässt sich sehr, sehr gut integrieren, vor allem wenn man vielleicht alleine ist und mehrere Leute zu behandeln hat, dann ist das definitiv ein sehr, sehr guter Ansatz, mit dem Dry Needling da auch zu arbeiten. Jetzt habe ich natürlich ganz viel Gutes erzählt über das Dry Needling, das so gefühlt ein bisschen die Wunderwaffe bei muskuloskeletalen Schmerzen. Natürlich gibt es auch Fälle, wo es überhaupt nicht nichts, ja, also wo man es jetzt versucht, wo man das Gefühl hat, okay, da ist ein Triggerpunkt, da ist ein Hartspann da, man geht rein, es kommt vielleicht gar keine Twitch-Antwort und der Sportler, die Sportlerin sagt am nächsten Tag, ja, es war auch nicht besser. Natürlich braucht es da einfach auch andere Ansätze, das ist eh klar und das ist natürlich einfach auch so ein bisschen die Kritik natürlich, wir sind in 2025, wir wissen, die Physiotherapie hat sich sehr stark in Richtung wissenschaftliche Evidenz, evidenzbasiertes Arbeiten auch entwickelt, was natürlich auch wichtig ist. um unser Berufsbild natürlich auch zu stärken und für mich wahrscheinlich auch ein Grund, warum solche Techniken wie Dry Needling dann auch in ein Berufsbild reinkommen, weil wir uns da auch einfach immer weiterentwickeln und auch dann eben solche Techniken anwenden können, die vielleicht davor jetzt nur Ärzten oder medizinischem Personal mit Venenzugang erlaubt war. Deshalb Kritik. Wie gesagt, es ist immer dieses erste Thema, mangelnde wissenschaftliche Basis. Das heißt, der Ton aus der stark evidenzbasierten Community kommt halt da, dass einfach viele Methoden oder viele Studien Schwächen aufweisen und es hier einfach nicht wirklich etwas die Effektivität bewiesen ist, weil die Studien dann mangelhaft sind sozusagen. Dann Standardisierung ist natürlich auch immer ein Thema in der Physiotherapie. Welche Technik, wie die Anzahl der Stiche, das variiert einfach. Der eine macht bei einem Triggerpunkt vielleicht, weiß ich nicht, 20 Mal und versucht da immer wieder mit rein raus der Nadel sozusagen oder mit leichten Anheben der Nadel und wieder reinstechen sozusagen oder tiefer zu gehen. Da gibt es ja natürlich keine einheitlichen Protokolle, die sagt, man geht 5 Mal und dann, wenn man es da nicht gefunden hat, dann ist es nicht. Glaube ich, ist ein bisschen schwierig, weil wir natürlich keine Bildgebung dabei haben. Es gibt natürlich Ultraschall geführtes Dry Needling auch. Das hat natürlich nicht jeder zur Verfügung, ist natürlich auch dann von der Hygiene oder von der, muss man auch einfach aufpassen. Das heißt, hier definitiv ein Argument, was auch zählen kann. Weiters ist dann natürlich auch die fehlerhafte Anwendung. Vielleicht, wenn das jetzt einer macht, der keine Ahnung hat davon und es einfach sich nur beigebracht hat, selber mit irgendwelchen YouTube-Videos und so weiter. Ja, ist natürlich wieder zurückzuführen. Das braucht definitiv bei so einer Anwendung, wo schon Risiken auftreten. Wir reden da nicht vom Kinesiotape, da kann ich nichts falsch machen, außer ich klebe denjenigen Mund und Nase damit zu, dann kann es wahrscheinlich zu Risiken führen. Aber bei einem Dry Needling gibt es da doch höhere Komplikationen, Risiken, die sein können. Und deshalb braucht es da definitiv eine fundierte Ausbildung. Mikroverletzungen, das ist beim Dry Needling natürlich, beim Dry Needling kann es tatsächlich zu Mikroverletzungen in der Muskulatur kommen, da die Nadeln ja jetzt schon direkt in das Muskelgewebe ja eintreten, das heißt natürlich, du machst da eine Mikroverletzung. Man kann jetzt sagen, dass das ein bisschen eine beabsichtigte Sache ist, was therapeutischen Ansatz, weil hier natürlich so ein bisschen diese Mikroverletzung als Teil der Therapie auch angesehen wird, das heißt, die Nadel verursacht eben diese kleinen Risse, kleines Mikrotrauma, stimuliert lokale Heilungsprozesse, Wachstumsfaktoren werden freigesetzt, schmerzlindernde Substanzen, das heißt hier lokale Durchblutung verbessern durch diese Mikroverletzung, diese Schmerzmediatoren zu reduzieren und Reparaturmechanismen des Körpers einfach auch anzuregen. Die Stiche selber sind nämlich so klein, dass eigentlich innerhalb kürzester Zeit eigentlich sozusagen auch so eine primäre Wundheilung gleich da ist. Das Gewebe, Muskelgewebe, wissen wir, ist stark durchblutet, das hat eine gute Regenerationsfähigkeit und diese Stiche heilen auch meist ohne Komplikationen ab. Das heißt, das ist sehr minimalinvasiv und das Gewebe geht auch schnell wieder zur Normalität wieder zurück. Es ist jetzt natürlich, kann man jetzt sagen, okay, wenn derjenige dann nach einer Dry-Needling-Behandlung dann vielleicht einen Muskelfaserriss in der Muskulatur dann erleidet, ja, kann natürlich sein. Mir ist es bis dato noch nie passiert und deshalb aktueller Stand, glaube ich, gibt es da kein signifikantes Risiko für dann daraus resultierende schwerwiegende Muskelverletzungen. Glaube eher, dass es, wie gesagt, die Theorie mit den, dass der Einleitung eines Heilungsprozesses, glaube ich, überwiegt bei mir mehr, als dass da irgendwelche pathologischen Schäden dann sozusagen zu auflösen. Also wie gesagt, ja, Dry Needling führt zu Muskelverletzungen in der Muskulatur, aber gelten, was ich jetzt so gefunden habe, auch nicht wirklich als erhebliches Risiko. ich glaube, es ist 2005, Shah et al., eine Studie zum Beispiel, die das überprüft hat. Ich glaube, wichtig eben, dass die Technik korrekt angewendet wird, dann wird wahrscheinlich auch keine gröbere Verletzung dann dazu zustande kommen. Wie gesagt, ich denke, dass Dry Needling nicht nur ein Trend ist, sondern Dry Needling hat jetzt auch aufgrund, dass jetzt auch in Österreich, und ich denke und ich hoffe, ich wünsche es meinen deutschen Kollegen, dass da auch Deutschland nachzieht mit der Zeit, dass es hier auch in Deutschland offiziell von Physios auch durchgeführt werden kann und es nicht mehr nur so eine Graustufe ist. Deshalb glaube ich, dass Dry Needling fester Bestandteil der Physiotherapie wird, vor allem in der Sportphysiotherapie. Warum? Weil einfach die Sportler und Sportlerinnen das immer mehr kennenlernen. Viele wollen nur mehr diese Behandlung haben mit Dry Needling, wenn sie merken, natürlich, es sind Muskelschmerzen da, Triggerpunkte und so weiter. Gerade Sportler, Sportlerin, die ihren Körper gut kennen, wissen dann, was sie schon brauchen. Und da, glaube ich, ist das einfach nicht mehr wegzubekommen und das wird einen fixen Bestandteil haben. Und jeder, der sich da jetzt irgendwie dagegen wehrt, weil er sagt, das ist nicht evidenzbasiert und so weiter und so fort, dann ist okay, ja, dann ist es halt nichts für dich. Dann tu es nicht und passt ja auch. Es gibt ja Gott sei Dank auch noch andere Möglichkeiten, jetzt um vielleicht einen Triggerpunkt aufzulösen oder eine Muskulatur, die etwas unelastisch ist und vielleicht schmerzhaft ist, die zu behandeln. Gibt es ja super viele Techniken. Ich und ich kann auch für viele andere sprechen, mit denen ich zu tun habe, die sind Befürworter des Dry Needlings. Und nochmal, wie gesagt, ich glaube, die neue Gesetzeslage geht auch in die Richtung hin, dass auch natürlich, wenn etwas in ein Berufsbild aufgenommen wird, 2024, dann wird man das jetzt schon auch evidenzbasiert angegangen sein, diese Aufnahme. Und deshalb glaube ich, dass es da von der Studienlage gar nicht so schwach ist, dass es hier auch evidenzbasierte Behandlung gibt, die intramuskuläre Triggerpunkttherapie, so wie es auf Deutsch heißt oder eben bekannt als Dry Needling, als invasive Technik eben für diese myofaszialen Triggerpunkte auch zum Anwenden kommt. Wie gesagt, das Ziel ist eben da, diese Detonisierung von den Hartspannsträngen, Schmerzen lindern, Muskelfunktion wieder verbessern. Im Best Case hat man diesen Local Twitch Response, der eben biochemische Prozesse wie jetzt zum Beispiel eine gesteigerte ATP-Produktion, Schmerzlinderung durch körpereigene Morphine oder Stoffe erreicht. Und ja, wie gesagt, zu erwähnen ist definitiv, die Methode unterscheidet sich von der Akupunktur, dass Dry Needling eben gezielt Triggerpunkte behandelt und eben nicht Meridiane auf Meridianen basiert wie jetzt die Akupunktur. Wie gesagt, ich finde, Dry Needling ist eine wertvolle Add-on-Therapie. Sie sollte jedoch nie isoliert angewandt werden, außer vielleicht in Akutsituationen während eines Wettkampfs, wo es keine Möglichkeit für aktive Interventionen jetzt gibt. Ja. Kann halt in einer 15-minütigen Pause kann ich jetzt nicht irgendwie ein Kräftigungsprogramm starten, sondern da braucht es halt einfach im Sport diese Ansätze auch. Deshalb, wie gesagt, Dry Needling immer in Kombination mit Trainingstherapie, Kräftigung, Patientenedukation natürlich. Und das führt dann in Best Case natürlich zu den besten Ergebnissen auch. Ja, also wie gesagt, ich glaube, ihr habt es rausgehört, Dry Needling für mich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich wende es an. Ich werde es weiterhin auch anwenden, weil ich einfach sehr, sehr viel positive Erfahrungen damit habe. Es sei aber jedem selbst überlassen, ob er das macht oder nicht. Ich glaube, es ist, wie gesagt, gerade im Sport wirst du es über kurz oder lang, wirst du da nicht dran vorbeikommen, weil eben Sportler und Sportlerinnen, die das kennen und schätzen, das einfach auch von dir verlangen. Wenn du es nicht machst, gehen sie woanders hin. Und somit glaube ich, sollte das in jedem Werkzeugkoffer eines Sportphysiotherapeuten oder Therapeutin 2025 auch drinnen sein. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Vielleicht macht ja der oder die einen Dry-Needling-Kurs oder ist mit dem Thema jetzt ein bisschen noch mehr vertraut und hat da jetzt Bock, das auch zu üben. Wie gesagt, schaut euch um, es gibt Kurse, definitiv. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, das bei irgendjemandem mal zu sehen, zu testen und da ein bisschen einzutauchen in diese Welt. Wie gesagt, spannendes Thema, nicht hochkomplex, man kann das gut erlernen und auch so ein Thema, was man schnell in die Praxis umsetzen kann, wenn man die Patienten und Patientinnen dafür hat. Und da gilt es dann einfach darum, das Handling zu lernen, auszuprobieren. Ich glaube, meines Wissens nach, wenn man einen Kurs besucht hat, kann man es auch anwenden. Natürlich, die Prüfung am Ende ist nicht verpflichtend, aber es ist schon gut, sie zu machen, weil man dann einfach sozusagen Official Dry Needling Practitioner ist, was auch immer man damit anfängt, aber sollte es zu irgendeinen etwaigen Komplikationen kommen, ist man natürlich aufgrund dieses Kursabschlusses mit Prüfung wahrscheinlich dann auch besser abgesichert. Und genau, also macht's auf jeden Fall einen Kurs dafür, macht's es nicht einfach, nadelt's nicht einfach drauf los. Das ist so ein bisschen auch eine Take-Home-Message. Aber wie gesagt, traut euch an das Thema ran. Ich glaube, es ist kein Trend, sondern es wird definitiv fixer Bestandteil. Wie gesagt, für mich definitiv in der Sportphysiotherapie, allgemeine Physio natürlich auch. Aber ja, spannendes Thema. Ich hoffe, wie gesagt, ihr habt es mitnehmen können. Last but not least, an dieser Stelle auch natürlich, muss man auch Danke sagen. Da kann man diese Folge auch gleich dazu nutzen. Für Dry Needling Austria Österreich unter ihrem Schirmherrn Matthias Meusburger, der da einfach dafür gesorgt hat, dass Dry Needling mittlerweile eben auch fixer Bestandteil im Berufsbild oder geregelt ist vom Recht her, dass Dry Needling auch von Physios in Österreich zumindest ausgeführt werden darf. Hab's eh schon mal gesagt, vielleicht kommt es in Deutschland ja dann auch jetzt noch dazu. Und ja, in diesem Sinne braucht es immer wieder Leute, die so einen Ehrgeiz und eine Leidenschaft für eine Sache mitbringen, um eben so ein Thema auch voranzupushen. Wie gesagt, es bleibt dabei. Ich habe leider noch viele andere Projekte. Deshalb weiß ich nicht immer, ob es regelmäßig in allen 2 Wochen Abständen zu einer neuen Folge kommt. Bitte seid mir da nicht böse. Aber ich versuche natürlich regelmäßig abzuliefern und genau, euch da nicht irgendwie nur schnell was abzuliefern von meinen, weiß ich nicht, privaten Urlauben oder wie auch immer. Ich glaube, das interessiert niemanden. Und somit, ja, in diesem Sinne, macht es gut, euer Chris.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.